Herzlich willkommen. Sie hören den Podcast der gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck.
Friedrich Schiller hat gesagt, die Kunst macht den Menschen erst zum Menschen. Und Immanuel Kant sagte, die Würde des Menschen ist unverlierbar. Wie kann ich mir aber meine Würde, mein Menschsein unter Umständen bewahren, unter denen beides mir gleichzeitig durch andere Menschen bis aufs Mark genommen wird? Wie in Auschwitz oder Theresienstadt oder in den Ghettos von Tschernowitz, wo Selma Meerbaum-Eisinger herkommt, die wir hier gleich auch noch in Texten hören werden. Aber vor allem stellt sich mir die Frage, was macht dieses innere Mark des Menschseins sozusagen aus? Und vor allem, wie zeigt es sich? Wie kann es sich ausdrücken? Wie kann Kunst den Menschen in uns in seiner ganzen Würde gegen jede Zerstörungswut am Leben erhalten? Wir vergessen oft, dass alles, was wir häufig unbewusst tun, auch immer eine Vorgeschichte hat. Und wie lässt die Kunst uns erst zum Menschen werden? Die Kunst ist genau das, was wir hier heute tun. Sie versammelt Menschen wie seit Urzeiten um das warme Lagerfeuer und lässt sie durch Geschichten, Poesie und Musik zu einer Gemeinschaft werden, Freude und Leid teilen, aus Fehlern lernen, Trost spenden, eine gemeinsame Vision entwickeln. Die Kunst macht sie für uns greifbar und sichtbar. Diese Unverlierbarkeit unserer Würde. Und in diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, dass wir alle auch im Vermächtnis derer, die vor uns lebten und derer, die für die Zukunft auf uns vertrauen, dass wir alle gemeinsam diesen Abend etwas mehr von unseren Schmerzen lesen, lernen, Trost und Freude und Kunstgenuss teilen können. Vielen Dank.
Mit diesen Worten eröffnete Tim Mertens, Leiter der Kunstschule der Gemeinnützigen, den Veranstaltungsabend Die Musik blieb. Die Gemeinnützige hat mit ihrer Veranstaltungsreihe Würde Träger von Oktober 2019 bis April 2020 ihre jahrhundertealte Tradition fortgesetzt, Bildung zu fördern und einen Gedankenaustausch hier bei uns in Lübeck anzuregen. Konkret wurde gefragt, wie würden Sie den Begriff Würde definieren? Ist sie greifbar, messbar, sichtbar oder doch nur Verfassungslyrik? Und damit auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser spannenden Reihe teilhaben können, haben wir diesen Podcast zusammengestellt. Wir, das sind Hanno Tesmer und Hanna Reschke, Projektmitarbeiter und FSJlerin der gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck. Unsere Stiftung fördert seit 2004 vielfältige Projekte in den Schwerpunktbereichen Bildung, Kultur und Soziales. Die Veranstaltungsreihe Würde Träger wurde von uns finanziell unterstützt und durch die Gemeinnützige, die Gründungsgesellschaft unserer Stiftung, organisiert.
Warum nun aber ein Podcast? Auch wir wollen mit dem Trend gehen und hoffen, neue Zielgruppen zu erreichen. Darüber hinaus eignet sich dieses Format hervorragend, um eine große Vielfalt an Inhalten abzudecken. Tauchen Sie nun also ein in unsere erste Podcast-Folge und lassen Sie sich zum Nachdenken rund um das Thema Würde anregen. Die heutigen 45 Minuten setzen sich mit der Veranstaltungsreihe an sich und dem Abend Die Musik blieb vom 21. November 2019 auseinander. Einleitend haben wir uns mit Tim Mertens, dem Verantwortlichen der Veranstaltungsreihe, getroffen. Er hat uns verraten, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat.
Herr Mertens, wir sind hier in den Räumlichkeiten der Gemeinnützigen. Sie haben die Veranstaltungsreihe Würde Träger ganz entscheidend mitkonzipiert und geprägt. Wie sind Sie denn auf das Oberthema Würde gekommen?
Warum Würde? Ja, ich glaube, das Wort oder der Begriff, der führt so ein bisschen so ein Schattendasein, weil, ja, warum eigentlich? Weil, glaube ich, Würde viel mit Verantwortung zu tun hat. Und das ist meiner Ansicht nach heutzutage das Problem, mit dem wir am meisten zu kämpfen haben, dass niemand für sich oder für andere Verantwortung übernimmt. Und aus künstlerischer Sicht ist das Thema natürlich Jahrtausende alt. Da kann ich bei Sokrates anfangen und auch den ganzen Philosophen und Künstlern. Was ist der Mensch? Was macht ihn aus? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Und dieses große Thema ist natürlich nie weg gewesen. Und das kann man, finde ich, sehr gut an dem Begriff Würde sichtbar machen. Gerade weil es nicht so konkret ist, sondern weil es viele Facetten hat. Wir haben eine große Ausstellung in der Kulturwerft Gollan gemacht, eine jurierte Ausstellung, wo 80 Arbeiten eingereicht waren, Malerei. Und dann haben wir wirklich eine sehr schöne Bandbreite gehabt von Werken, die wirklich aus allen Blickwinkeln diesen Begriff beleuchten. Ob das nun Natur ist, ob das wie Menschen miteinander umgehen ist. Das ist ja einfach nach wie vor absolut aktuell. Und wenn man sich die Geschichte zum Beispiel des Wortes Würde anschaut, wenn man zurückgeht zu Würdenträger, ein Begriff, wo man Bischöfe und Könige mit bezeichnet hat, dann ist der Begriff heute ein ganz anderer. Heute ist die Würde individuell. Wir haben die ganze Geschichte von der Französischen Revolution über die Romantik bis zur Erklärung der Menschenrechte der UNO in 50er Jahren, wo plötzlich jeder Einzelne der Träger seiner Würde ist. So. Und daher auch der Titel der ganzen Veranstaltungsreihe: Würdeträger. Das sind wir nämlich alle.
Sie haben gerade weit ausgeholt und den Begriff Würde aus vielerlei Blickwinkeln und auch historisch beleuchtet. Nehmen Sie uns jetzt doch mal mit in den ganz konkreten Planungs- und Entscheidungsprozess dieser Veranstaltungsreihe. War Ihnen sofort klar, welche Künstlerinnen und Künstler Sie dabei haben wollten? Und ja, was waren Ihre Gedanken aus konzeptioneller Sicht?
Ja, da gab es natürlich zwei Grundlagen. Einmal, was ich an Ideen hatte, zum einen. Und das andere war, was die Gemeinnützige bietet, sage ich mal. Das hatte ich ja schon angedeutet. Da habe ich mich einfach umgeschaut und jetzt auch das Ganze in die Runde gegeben, sage ich mal, und auch geguckt, was an Feedback zurückkommt. Und da kam zum Beispiel eine ganz wunderbare Idee von der Reso-Hilfe, die auch eine Tochter der Gemeinnützigen ist, mit der zusammen wir dann eine Veranstaltung im Theater Partout gemacht haben mit Robert Brandt vom Lübeck Theater, der da die Veranstaltung lief unter dem Titel Die Würde der Täter, Briefe aus dem Knast. Und da hat Robert Brandt eben Briefe gelesen, die im Rahmen eines Antigewalttrainings in der JVA entstanden sind, anonymisiert. Und das war ein unheimlich tiefer, bewegender Abend. Ich habe lange nicht mehr so eine Stille im Theater gehört, nachdem das zu Ende war. Und das war das Schöne, dass das so zusammenkam. Ich hatte die Idee und dann kam eben von Seiten der Reso-Hilfe dieser wunderbare Vorschlag, den wir dann zusammen ausgearbeitet haben. Anderes Beispiel ist der Abend vom 21. November. Die Musik blieb. Da gab es schon bereits die Planung für eine Ausstellung in der Kunsttankstelle von De Facto Art. Und von Michaela Berning-Tournay. Und die hat zum Thema Alma Rosé eine Ausstellung gemacht mit Tuschezeichnungen. Und ich hatte die Idee, man kann doch innerhalb dieser Ausstellung noch einen Abend machen, der thematisch was zu sagen hat zum Thema Würde, Kunst und Auschwitz, sage ich mal so knapp. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, dass ich dann, ich habe dann einen Text gesucht, der dann passen würde, und ist ein ganz toller Abend geworden. Und so ist es im Grunde für das ganze Konzept gewesen. Wir haben immer geguckt, was ist da, was haben wir an Ideen, wie kann das zusammenkommen.
Sie haben den Abend des 21. November 2019 gerade schon thematisiert. Der stand unter dem Titel Die Musik blieb und ist auch der Abend, den wir in unserer heutigen ersten Podcast-Folge behandeln wollen. An diesem Abend wurde eine sehr große Bandbreite abgedeckt. Sie haben es auch schon anklingen lassen. Es gab Musik, Gedichte, eine Lesung. Was war denn die genaue Idee hinter dieser Konzeption, hinter dem Abend, die Musik blieb?
Ja, inspiriert hat mich eigentlich auch die Figur Alma Rosé, wenn ich da kurz, nur ganz kurz was zu sagen. Die Alma Rosé war Geigenvirtuosin aus Wien, die auf unglücklichen Umwegen in Auschwitz gelandet ist, dann da ein Frauenorchester geleitet hat bis zum Schluss. Das ist alles bekannt, und was mich aber daran so interessiert hat, ist, wenn wir den Begriff Würde betrachten, dann ist es ganz leicht, uns mit Würdelosigkeit zu beschäftigen. Da fällt uns unheimlich viel zu ein, wo die Würde überall verletzt worden ist. Schwieriger ist es allerdings zu schauen, wo die Würde an sich sichtbar wird, im positiven Sinne. Und da ist die Alma Rosé ein gutes Beispiel, weil sie sich nämlich geweigert hat, Opfer zu sein. Sie steht in Auschwitz, steigt in Auschwitz aus dem Zug und verlangt nach einer Violine. Sie weigert sich also, Opfer zu sein, und sagt, sie ist Violinistin. Und daraufhin entwickelt sich etwas, was auch ziemlich einmalig war in der Geschichte der Konzentrationslager, soweit ich das weiß. Denn sie bekommt diese Violine tatsächlich. Sie bekommt den Auftrag, dieses Orchester zu führen. Es ist niemand, soweit ich weiß, aus diesem Orchester gestorben. Sie selbst ist auch nur verstorben, weil sie krank wurde, ganz zum Schluss erst. Und ist die Einzige, die tatsächlich jemals als Jüdin in einem Konzentrationslager aufgebahrt wurde und eine Beerdigung bekam. Das heißt, sie hat sich Respekt verschafft. Und sich geweigert, Opfer zu sein. Und genau dieses Thema finde ich eben auch in dem Text von Arno Stern, den ich ausgewählt habe für diesen Abend. Er bzw. sein Vater und seiner Mutter, mit denen er von 33 bis 45 auf der Flucht war durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz. Sein Vater nämlich, das beschreibt Arno Stern wirklich sehr schön in dem Text, er hat sich auch geweigert, Opfer zu sein. Er hat schon vor der Machtergreifung 33 gesagt, das wird hier nichts mehr, wir gehen. Und hat auch immer wieder auf dieser Flucht genau die richtigen Entscheidungen getroffen, hat Verantwortung übernommen, hat Dinge vorausgesehen und ist eben nicht in diese Rolle des Opfers getreten. So. Und das hat für mich viel mit Würde zu tun. Und in den Text von Arno Stern wiederum taucht die Kunst wiederum, spielt sie eine große Rolle. Weil er nämlich dann beschreibt, selber, wie er das erlebt hat in den Internierungslagern, wie es ihm geholfen hat, durch Kunst, Musik, Literatur, Malerei und Menschen, die diese Kunst miteinander teilen, wirklich sich seine Würde zu erhalten und das ganze lebenswert für sich zu gestalten. Und das war für mich eben eigentlich die Grundidee, was ich zeigen wollte. Wie kann Musik, Poesie, wie kann das etwas in uns am Klingen halten unter den widrigsten Umständen? Und der Titel selber ist tatsächlich ein Zitat von Arno Stern, was er ganz am Schluss fast seines Textes sagt. Die Lager wurden aufgelöst, die Musik blieb. Also es überdauert alles.
Und war das dann auch der Grund, warum Sie die Musik als ganz zentrales Element in den Abend haben einfließen lassen?
Ja, daraus gestaltet sich quasi dieser ganze Abend, in dem nämlich Arno Stern im Text auch Musikstücke erwähnt, die ihn besonders bewegt haben, vor allen Dingen Klaviertrios. Wir haben dann aus diesen Musikstücken Teile ausgewählt, die wir an dem Abend gehört haben. Und um das Ganze noch zu ergänzen, hatten wir die Idee, auch noch Gedichte mit einzubringen. Und da fiel mir sofort Selma Meerbaum-Eisinger ein, die aus Czernowitz stammt, wie auch Paul Celan oder Rosa Auslander. Das war eine sehr blühende Kulturstadt vor dem Krieg. Und sie selber ist mit nur 18 Jahren tatsächlich in einem Arbeitslager der SS in der Ukraine gestorben, hat aber in diesen noch nicht mal 2 Jahren, 17, 18, über 50 unglaublich schöne Gedichte geschrieben, die also sowohl die Traurigkeit als auch den Überlebenswillen und das Menschsein unter diesen Umständen wunderbar zum Ausdruck bringen. Und deswegen haben wir daraus eben aus dem Text von Arno Stern, den Gedichten und der Musik so diesen Abend gestaltet.
Das war unser einleitendes Interview mit Tim Mertens. An dieser Stelle wollen wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Abend eintauchen lassen. Lassen Sie Ausschnitte der Musik, der Lesung und der Gedichte auf sich wirken. Dabei haben wir versucht, die Bandbreite des Abends bestmöglich einzufangen. Der Lübecker Künstler Peter Fischer liest den bereits angesprochenen autobiografischen Text »Mein Vater, mein Freund« von Arno Stern über die Zeit der Flucht und Verfolgung in den Jahren 1933 bis 1945. Die Bildhauerin Ria Bredemeier trägt Gedichte der ebenfalls schon genannten deutschsprachigen Rumänin Selma Meerbaum-Eisinger vor, die mit nur 18 Jahren 1942 in einem Arbeitslager starb. Eröffnet wurde der Abend mit dem Erzherzog-Trio von Ludwig van Beethoven, gespielt von einem Trio der Musikhochschule Lübeck.
Mein Vater war ein intuitiver Vernunftsmensch. Man wusste eigentlich nie, warum er etwas machte. Seinen Taten gingen nie Überlegungen voraus, denn er besaß die Antwort ohne die Frage. Er galt als ein Glückskind. Er war ein Lebensbejaher, ein Mensch mit Vertrauen und Überzeugung, besser gesagt, ohne Zweifel und ohne Zögern. Er war kein Aufbewahrer. Die Tat allein zählte für ihn. Als ihn wenige Wochen nach seiner Flucht aus dem Naziland die Nachricht erreichte, dass die Wohnung mit allem, was er besaß, versteigert worden sei, Heil Hitler, da sagte er ganz gelassen zu meiner Mutter: Die Klamotten sollen sie haben. Uns haben sie nicht gekriegt. Den meisten der lieben dort Verbliebenen scheint kein Engel ins Ohr geflüstert zu haben: Steh auf, lass alles zurück, rettet euch. Eltern und Geschwister, Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen ließen sich entwürdigen, foltern, verbrennen, weil sie glaubten, nirgendwo anders als im Lande Goethes, Schillers und Beethovens leben zu können. In ihrer Heimat, unter dem höchst kultivierten Volk der Erde. Dieses Erbe hing schwer an ihnen, versperrte den Weg in eine nackte Zukunft. In ihrem tiefsten Innern galten wir damals als Ausreißer. ich hätte fast gesagt, als Fahnenflüchtige. Es wurde ihnen sehr bald erspart, darüber weiter nachzudenken, ihre Unbeholfenheit zu bereuen oder gar zu verwandeln, denn keiner von ihnen hat Hitlers Gaskammern überlebt. Nur auf einigen verblichenen Fotografien ist noch etwas von ihnen erhalten geblieben. Die Welt lebt ohne sie und ohne ihre Nachkommen weiter. Sie lebt ohne die Vertreter einer ausgerotteten Kultur weiter. In allen Städten, in denen wir eine Unterkunft suchten, schliefen wir inmitten unzähliger Flüchtlinge in notdürftigen Massenlagern. Aber die Mehrzahl der Geflohenen kehrte bald wieder nach Hause zurück. Nur die Bewohner der Sperrzone nahe der französischen Ostgrenzgebiete konnten dies nicht. Und das galt auch für die wirklich Gefährdeten wie uns, sodass wir versuchen mussten, in der sogenannten freien Zone unterzukommen. Meine Mutter und ich waren in einem Güterwagen von Nîmes nach Lyon gefahren. Aber es ging das Gerücht um, die Deutschen würden auch diese große Stadt besetzen. Und so zogen wir wieder ein Stückchen weiter südwärts nach Valence, wo wir im sogenannten Centre d'Accueil, eine Aufnahmestätte im städtischen Theatersaal, auf Stroh schliefen und an langen Holztischen jeden Tag verköstigt wurden. Wenige Tage später kam mein Vater mit dem Zug in Valence an.
Träume. Es sind meine Nächte durchflochten von Träumen, die süß sind wie junger Wein. Ich träume, es fallen die Blüten von Bäumen und hüllen und decken mich ein. Und all diese Blüten, sie werden zu Küssen, die heiß sind wie roter Wein. Und traurig wie Falter, die wissen, sie müssen verlöschen im sterbenden Schein. Es sind meine Nächte durchflochten von Träumen, die schwer sind wie müder Sand. Ich träume, es fallen von sterbenden Bäumen die Blätter in meine Hand. Und all diese Blätter, sie werden zu Händen, die zerteln wie rollender Sand und müd sind wie Falter, die wissen, sie enden, noch eh sie ein Sonnenstrahl fand. Es sind meine Nächte, durchflochten von Träumen, die blau sind wie Sehnsuchtsweh. Ich träume, es fallen von allen Bäumen Flocken von klingendem Schnee. Und all diese Flocken, sie werden zu Tränen. Ich weinte sie heiß und wirr. Begreif meine Träume, Geliebter, sie sehnen sich alle nur ewig nach dir.
Als er eines Abends im Heim ankam, ließ ihn der Leiter ganz aufgeregt in sein Büro kommen und teilte ihm mit, es sei eine Vorladung zur Gestapo bei ihm eingetroffen, und er fügte hinzu: Verschwinden Sie sofort. Versuchen Sie, in die freie Zone zu kommen. Aber das tat mein Vater nicht, sondern ging am anderen Morgen zum Place Beauvau und wurde beim obersten Beamten angemeldet, der ihn auch sofort in sein Büro führen ließ. Ich ging hinein, erzählte uns mein Vater, und der Gestapo-Chef streckte mir die Hand entgegen. Freut mich, dich wiederzusehen nach so vielen Jahren. Ein Jugendfreund aus Leipzig, mit dem ich im Club Skat gespielt habe, der zu meinem Bruder Jules nach Hause kam und mit mir Tennis spielte. Darüber haben wir uns lange unterhalten. Und nach einer Weile sagte er: Hast du mich denn nur, Er sagte, hast du mich denn nur zu dir bestellt, damit wir unsere Jugenderinnerungen austauschen? Nee, sagte er, es liegt ein Verdacht gegen dich vor. Du habest 1938 in der Schweiz Vorträge gesehen, das gegen das Dritte Reich gehalten. Das ist nachweislich ausgeschlossen. Ich habe Frankreich seit meiner Ankunft 1933 nie verlassen. Wir sind doch hier im französischen Innenministerium. Du hast ja Zugang zu meinen Akten. Es steht alles drin. Meine Nummer ist... Er ließ sich mein Dossier bringen, schaut es genau durch und sagte, das ist wahr. Mein Vater bat ihn um einen Passierschein für die freie Zone und damit konnte er mit dem nächsten Zug nach Valence fahren. Kein anderer hätte der Vorladung zur Gestapo Folge geleistet. Er aber zweifelte nicht.
Schlaflied für die Sehnsucht. O lege, Geliebter, den Kopf in die Hände und höre, ich sing dir ein Lied. Ich sing dir von Weh und von Tod und vom Ende. Ich sing dir vom Glücke, das schied. Komm, schließe die Augen, ich will dich dann wiegen. Wir träumen uns beide vom Glück. Wir träumen dann beide die goldensten Lügen. Wir träumen uns weit, weit zurück. Und sieh nur, Geliebter, im Traume da kehren wieder die Tage voll Licht, vergessen die Stunden, die Wehen und Leeren von Trauer und Leid und Verzicht. Doch dann das Erwachen, Geliebter, ist Grauen, ach, alles ist leerer als je. O könnten die Träume mein Glück wieder bauen, verjagen mein wild heißes Weh.
Wir waren viele Jahre lang arm und verlassen und lebten in einer ständigen Unsicherheit. Wenn jemand von uns aus dem Haus ging, war nicht sicher, ob er wiederkommen würde. Ich weiß nicht, auf welche Weise wir über das Bevorstehen unserer unverzüglichen Festnahme unterrichtet wurden. Zuvor bildete die 1936 nach Frankreich emigrierten das verhaftungsreife Kontingent. Das war in der Mehrzahl die österreichischen Juden gewesen. Jetzt waren wir bedroht und es hieß fort aus Valence. 2 Stunden zu Fuß von Valence entfernt wurden wir aufgenommen und in einer Scheune versteckt, wo wir uns im Stroh zurückzogen, wenn der Hund durch sein Bellen eine sich nähernde Person meldete. Fast eine Woche dauerte der Aufenthalt in diesem ewig und wenig sicheren Versteck, solange bis uns eine jüdische Hilfsstelle in Lyon falsche Papiere beschaffte. Danach kamen wir beide in ein Arbeitslager bei Zürich, während meine Mutter schon in Martigny von uns getrennt und in einem Frauenlager in Lausanne zuerst, später in Luzern interniert wurde. Die Musik, die von meiner Kindheit abwesend war, trat erst im Lager in mein Leben ein. Der Internierung mit allen Einschränkungen und Verwerflichkeiten verdanke ich die Begegnung mit einigen wertvollen Menschen, deren kultureller Einfluss mein Leben steuerte. Darius Strauss war eigentlich Bratschist, aber in Büsserach spielte er Geige. Aus der Leihbibliothek kamen einige Partituren. Die 3 Musiker probten stundenlang alle verfügbaren Werke für Trio. Das Trio Nummer 7 von Beethoven, das Domki-Trio von Dvorak und Opus 100 von Schubert. Paul Lenz, der Cellist des Ensembles, der nebenbei auch noch Klavier spielte, wenn er allein das Musikzimmer benutzte, übte die Waldstein-Sonate und die Pathetik und auch die Klaviertranskription des Orchesterparts von Mendelssohns Violinkonzert. Ich wohnte alledem ergriffen bei, atmete jeden Ton ein, ergab mich ganz dieser Musikwelt. Die Musik drang in mich ein, fühlte mein Wesen und füllte es. Ich war, wie es Rilke sagte, ein unbeschlafenes Ohr um diese Töne zu empfangen. Sie klangen durch meinen Schlaf. Ich erwachte in der Nacht auf meinem Stroh und Passagen aus dem Domsky-Trio oder von Beethoven pochten in mir. Das Lager wurde aufgelöst. Wir wurden zerstreut. Die Musik blieb.
Das waren kurze Impressionen des Abends, die Musik blieb. Im Anschluss haben wir noch Interviews mit Peter Fischer und Ria Bredemeier geführt, den Stimmen des Abends. Gefragt haben wir nach dem Begriff der Würde, der zugrunde liegenden Idee des Abends und seiner Zielsetzung. Im Vorfeld unseres ersten Interviews haben wir Peter Fischer Gelegenheit gegeben, sich kurz vorzustellen und seine eigene Rolle auf dem Veranstaltungsabend einzuordnen.
Mein Name ist Peter Fischer. Ich bin der Vorsitzende dieses Kunstvereins De facto Art e.V. Kunsttankstelle und bin in diesem Verein seit 6 Jahren, leite den Verein seit 4 Jahren und bringe auch viele Ideen in diesen Verein mit ein, um beispielsweise diesen Standort, diesen Kunststandort als einen Standort bekannt zu machen, der von Lübeckern aller Couleur und auch aller Bildungsgrade angesteuert wird. So haben wir hier sowohl Konzerte als auch Lesungen als auch viele, viele Ausstellungen. Und im Rahmen dieser unserer Tätigkeit bin ich dann gefragt worden, ob wir zum Thema Würde hier eine Veranstaltung durchführen würden, an der wir beispielsweise diese schöne Musik hören und selber auch Texte lesen zum Thema Nationalsozialismus und seine Folgen. Und ich denke, dass diese Art von Darstellung, wie wir sie heute geleistet haben, auch die Menschen nachdenklich macht. Und das wollen wir gerne erreichen.
Diese Veranstaltung steht ja, wie Sie auch schon gesagt haben, unter dem Überbegriff Würde. Wie ist das Thema Würde im heutigen Abend ganz konkret verankert?
Das Thema Würde ist im Grunde genommen ein Continuo, was uns eigentlich jeden Tag begleiten sollte. Und dieses Continuo heißt, wenn ich den anderen Menschen nicht ernst nehme, wenn es mir egal ist, wie es ihm geht, wenn es mir egal ist, ob jemand mit seinem Rollwagen gut durchkommt oder nicht durchkommt, dann ist das Thema Würde angesprochen. Und heute Abend im Zusammenhang mit der Ausstellung von Michaela Berning-Tournier ist es natürlich ganz klar, dass in einer Zeit, in der die Würde mit Füßen getreten wurde, die Menschenwürde, dass dann in dem Zusammenhang darüber nachgedacht wird, wie können wir sie erhalten? Wie können wir beispielsweise die Würde bei anderen Menschen wirklich so ernst nehmen, dass er es auch merkt? Und nicht umsonst steht bei uns im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeden Tag wird sie angetastet. Wer die Nachrichten liest oder wer auf der Straße ist, sieht das. Und wir versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten, tatsächlich, dass die Würde jedes einzelnen Menschen hier heute Abend zwischen uns dreien oder vieren, zwischen Veranstaltungen, wie wir sie gehabt haben, oder in unserer Gesellschaft ernst genommen wird.
Um zu garantieren, dass dieser Beitrag geleistet wird und dass diese Veranstaltung die beabsichtigte Wirkung zeigt, müssen bestimmt viele Menschen an einem Strang ziehen. Wer war am heutigen Abend für die Konzeption verantwortlich und wer war allgemein alles beteiligt?
Verantwortlich ist dafür die Gemeinnützige, die zusammen mit Tim Mertens, das ist ja der Leiter der Kunstschule, dieses Thema aufgegriffen hat und es in verschiedenen Veranstaltungen dann auch zum Tragen kommen lässt. Tim Mertens ist derjenige, der auch die Texte ausgesucht hat, die Texte von Stern und die Texte von der sehr jung verstorbenen Lyrikerin. Und in dem Zusammenhang ist dann auch das Orchester zusammengekommen, was von der Musikhochschule kommt. Ich meine, ein Orchester, was brillanter gar nicht hätte sein können und was letzten Endes in unserer Atmosphäre und in unserer Akustik auch bestens zurechtgekommen ist.
Neben dem Orchester waren Sie selbst mit Ihrer Lesung ja auch ein ganz entscheidender Teil der heutigen Veranstaltung. Wie haben Sie sich ganz konkret vorbereitet? Was wollten Sie unbedingt mit Ihren Texten rüberbringen und was war Ihnen besonders wichtig an diesem Abend?
Für mich ist es wichtig, dass ich bin da so ein Betroffenheitsfanatiker, schon in meiner Zeit als Schulleiter gewesen. Ich möchte gerne Menschen zum Nachdenken bringen. Und man kann Menschen nicht zum Nachdenken bringen, indem man ihnen irgendwelche Konserven vorhält und die rauschen dann an ihnen vorbei, wie viele Fernseh- oder Rundfunkkonserven das tun, sondern ich möchte gerne eine Nachdenklichkeit erzeugen. Und die Nachdenklichkeit, denke ich, kann man tatsächlich durch das gesprochene Wort am besten erzeugen. Ich habe bei der Vernissage dieser Veranstaltung den Lebenslauf von der Alma Rosé dargestellt, auch vorgelesen. Und insofern war es für mich klar, dass ich diesen Text auch entsprechend so bearbeiten kann, dass hier nicht das Schicksal eines KZ-Häftlings gezeigt wird, sondern das sicherlich ähnlich grausame Schicksal einer ganzen Familie, die durch ganz Europa gescheucht wird und das auch tut, in der Hoffnung, den Häschern, den Nationalsozialisten zu entkommen.
Wie Sie schon andeuten, haben Sie sich am heutigen Abend für das Sprachrohr der Kunst und nicht für Fernsehen oder Rundfunkkonserven entschieden. Wie hängt denn aus Ihrer ganz persönlichen Sicht die Kunst mit dem Thema Würde zusammen?
Kunst ist ja ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Und wenn man jetzt sich überlegt, was hat Kunst mit Würde zu tun, dann könnte ich es die Gegenfrage stellen, wann wird Kunst würdelos? Und es gibt sicherlich auch heutzutage eine ganze Menge Menschen, die machen würdelose Kunst. Diese würdelose Kunst äußert sich darin, dass sie Menschen verächtlich machen, dass sie sie verächtlich darstellen, dass sie beispielsweise Plakate auch auf Demonstrationen durch die Gegend tragen, wo der Tod von Politikern gefordert wird und Ähnliches. Das finde ich ganz gefährlich. Und wir versuchen, Kunst so darzustellen, dass tatsächlich die Würde des Menschen auch deutlich wird.
Ja, ich denke, das ist Ihnen heute auch gut gelungen. Vielleicht noch als abschließende Frage, wenn Sie auf den heutigen Abend zurückblicken, wie fällt Ihr Fazit aus? Was bleibt Ihnen in Erinnerung und was nehmen Sie für sich selbst mit?
Ja, ich nehme mit, dass wir heute Abend in einer kleinen, aber gut zusammengesetzten Gesellschaft, das habe ich in der Pause gemerkt, ein Programm verfolgt haben, was in sich schlüssig war. Es hatte Anteile, die zum Nachdenklichen, zum Nachdenklichsein und zum Zuhören aufforderte. Es hatte Anteile, die einfach unheimlich Spaß machte, diese fetzige Musik zu hören. Es hatte viele andere Anteile, die man mit nach Hause nehmen kann. Und für mich sind bei solchen Veranstaltungen immer wichtig, dass man die Tür hinter sich schließt und sagt, wir haben einigen Menschen etwas nahegebracht, was ihnen vielleicht fremd war oder was ihnen vielleicht an diesem Abend nicht eingefallen wäre. Und damit schicken wir sie nach Hause. Und das ist etwas, was wir auch mit anderen Ausstellungen gerne machen. Heute Abend, denke ich, ist uns das besonders gut gelungen.
Das war unser Interview mit Peter Fischer, der den autobiografischen Text von Arno Stern gelesen hat.
Im Anschluss haben wir uns noch mit Ria Bredemeier zum Gespräch getroffen, die im Rahmen des Abends Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger vorgetragen hat. Auch Ria haben wir die Gelegenheit gegeben, sich kurz vorzustellen und einführend zu erzählen, wie sie zu dem Abend, die Musik blieb, gekommen ist.
Also ich bin Ria Bredemeier, ich bin Bildhauerin, ich bin in diesem Verein, wir sind sozusagen der Gastgeber oder der Verein ist der Gastgeber, de facto Art, schon sehr viele Jahre und Tim kenne ich durch diverse Ausstellungen und der hat es ja organisiert und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, das zu lesen. Und eigentlich hat er gar nicht richtig gefragt. Er hat mir gesagt, ja, wir proben dann irgendwie dann und dann. Und ich habe gesagt, hey Tim, bist du dir sicher, dass du die richtige Ria meinst? Oder so. Und naja, jedenfalls hatte er die Idee, dass ich das gut machen kann. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht? Dann mache ich das jetzt mal. Genau, so kam ich dazu.
Das Thema Probe wurde ja gerade angesprochen. Wie oft wurde geprobt oder wie lief das Ganze ab im Vorfeld?
Also die Musiker haben natürlich sehr viel mehr Arbeit da reingesteckt. Wir haben uns gestern getroffen, und um das, den Ablauf zu kommunizieren und das zu sehen, was passt da schön zusammen und wie kann man das am besten machen. Und jeder, natürlich hat Peter mit Sicherheit seinen Text auch schon ein paar Mal gelesen, und ich meine Gedichte natürlich habe ich mir rausgesucht aus dem Büchlein, ne, welche ich gerne lesen möchte, und dann auch natürlich für mich alleine geprobt. Und die Musiker haben sich ein paar Mal öfter getroffen, klar.
Mhm. Das Thema war ja gerade auch schon Auswahl der Gedichte. Worauf haben Sie da besonders Wert gelegt, oder welche inhaltlichen Aspekte haben eine Rolle gespielt, dass die auch wirklich ausgewählt wurden für die Lesung heute Abend?
Also es geht ja um Würde, und ich habe schon gesucht in dem Buch nach Würde, und gar nicht so sehr nach Liebesgedichten oder Naturbeschreibungen, aber natürlich strotzt Ihr Buch vor impressionistischen und auch sehnsuchtsvollen Gedichten, und da war es mir wichtig. Also einerseits natürlich, dass ich den Text mag und dass ich das Gefühl habe, ich kann mich damit, ich kann das lesen und kann dazu stehen. Und andererseits auch, dass einige, sagen wir mal, eher ein gewisser Stolz oder so da mitschwingt. Also ja, nichts, was sie selber klein macht, sondern was sie eher groß macht.
Ja, das Thema Stolz klang an, oder auch das Thema Emotionen. Haben Sie auch ganz konkret darauf geachtet, dass bestimmte Emotionen vermittelt werden? Oder anders gefragt, was würden Sie den Zuhörern gerne mitgeben? Mit welchem Gefühl sollte man im besten Fall heute Abend den Abend verlassen?
Also ich habe gemerkt beim Proben und auch heute Abend, als Michaela auch schon ihre Bilder beschrieb und so, dass es ein sehr, sehr schweres Thema ist. Das weiß ja jeder, aber dass dieser Kloß im Bauch sitzt ganz schnell bei sowas. Und das ist wichtig und gehört dazu. Das will ich auch nicht, ich glaube auch nicht, dass es sinnig ist, das irgendwie wegzudichten oder zu spielen. Aber dennoch ist es ja irgendwie etwas, wovon wir im besten Falle lernen können. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, diesen Kloß zu spüren und auch wahrzunehmen und dann auch den Kloß sein zu lassen. So, ich glaube, das ist das Beste, was man sich wünschen kann.
Das Oberthema des Abends war ja Würde. Klang auch in allen Werken an, auch in der Musik. Was hat das Thema denn Würde ganz persönlich für Sie für eine Bedeutung, oder wie würden Sie es definieren?
Also ja, spontan gesagt würde ich meinen, dass ich zu mir stehen möchte in dem, was ich tue, was ich sage und wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Wenn ich das kann und wenn ich an jedem Abend oder so ins Bett gehe und denke nicht, ach verdammt nochmal, da hätte ich doch lieber so und so oder hätte ich doch lieber anders machen sollen, sondern wenn ich zufrieden bin, dann glaube ich, habe ich ja vielleicht meiner Würde entsprechend gehandelt.
Das war sie nun also, unsere erste Podcast-Folge. Wir hoffen, dass sie Ihnen gefallen hat, und verweisen an dieser Stelle schon einmal auf unsere zweite Folge, die sich um die Veranstaltung Würde im Strafvollzug vom 17. Dezember 2019 drehen wird. Im Rahmen der Dienstagsvorträge forderte der ehemalige JVA-Leiter Dr. Thomas Scully einen würdevolleren Umgang mit Straftätern und warb für die Abschaffung von Gefängnissen. Ein ebenso spannendes wie kontroverses Thema.